Das ist das Thema. Wir haben Daten ohne Ende, das ist nicht das Problem, sondern wir haben fehlende Strukturen, fehlende Standards für Daten und ganz wichtig, auch keine klare Verantwortlichkeit, die seltenst geregelt ist. Und das ist das, wo ich sage, wir müssen die Struktur schaffen, um gute Daten zu haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Gesagt, dem Podcast der DSAG. Mein Name ist Julia Theiss. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir über Global Workforce Analytics. Also im Grunde genommen über die Frage, wie HR aus Daten echte Steuerungsfähigkeit entwickelt und ein gemeinsames HR-Datenmodell dabei helfen können, nachhaltige Organisationsperformance zu erreichen. Denn viele Unternehmen haben heute kein Datenproblem. Ganz im Gegenteil, Daten gibt es oft mehr als genug aus HR-Systemen, Payroll, Recruiting, Zeitwirtschaft oder Excel. Das eigentliche Problem liegt häufig woanders. Es fehlt eine gemeinsame Struktur, eine gemeinsame Datensprache und damit am Ende auch ja, eine belastbare Grundlage für globale Entscheidungen. Mein Gast heute ist Mike Seidel, HR Operational Expert. Mike beschäftigt sich bereits seit Jahren in ganz verschiedenen Rollen und Unternehmen intensiv damit, wie Workforce Analytics in der Praxis aufgebaut werden muss, damit daraus dann eben nicht nur ein Reporting entsteht, sondern echte Organisationssteuerung. Hallo Mike, schön, dass du da bist.
Hallo Julia, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und auf unsere gemeinsame Zeit jetzt. Das Thema ist relevant, mehr als denn je. Wir merken, dass viele HR-Bereiche Daten haben, aber die reichen nicht. Wir wissen, dass wir als HR endlich Klarheit schaffen müssen und damit die Steuerfähigkeit entwickeln, die wir brauchen für unser Business, um die Firmen voranzutreiben und unser Business zu steuern.
Steuerfähigkeit ist ja auch oder geht ja auch einher mit organisatorischer Performance, was jetzt erstmal sehr strategisch klingt. Was meinst du denn konkret damit?
Ja, organisatorische Performance entsteht nicht allein durch Effizienz, durch effiziente HR-Prozesse. Wichtig ist die Balance zwischen Agilität und Effizienz. Das bedeutet auf der einen Seite Agilität, die Organisation muss schnell auf Veränderungen reagieren können. Und die Effizienz bedeutet, dass wir als HR unsere Ressourcen so sinnvoll einsetzen und stabile Strukturen bieten, damit wir da entsprechend eine Balance entstehen lassen können für die Organisation, um dann auch nachhaltige Performance entstehen zu lassen und die Wirksamkeit konkret in Ergebnisse zu übersetzen, zu zeigen, für was HR eigentlich da ist. Wir sind nicht die Verwaltungsabteilung, das sind wir nicht. Wir müssen an den Tisch der Entscheidungen, wie ich immer sage, und wir müssen zeigen, dass wir dem Business auf Augenhöhe begegnen und unterstützen. Und da hilft uns Workforce Analytics. Das hilft, HR sichtbar zu machen und auch für die Organisation es sichtbar zu machen, wo entsteht Handlungsbedarf in der Organisation. Wo können die Organisationen besser gesteuert werden? Und so können wir, und das ist das Schlagwort, was man immer wieder hört, datenbasierte Managemententscheidungen vorantreiben und unterstützen. Und das habe ich schon gesagt gehabt, wieder am Tisch der Entscheidungen mitsitzen.
Das heißt, wenn ich jetzt als Laie das richtig höre, sind wir schon ganz weit weg vom klassischen Reporting, weil wenn ich Analytics höre, denke ich an, ich brauche Zahlen, ich muss belegen, was ich gemacht habe, ich brauche KPIs. So wie ich dich jetzt verstanden habe, geht es aber eben darum, Organisationen einfach besser zu verstehen und dann bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Im Vorgespräch hast du einen Satz gesagt, der mir in Erinnerung geblieben ist, der hieß, HR hat kein Datenproblem, HR hat ein Strukturproblem. Warum?
Richtig, wie du eingehend schon gesagt hast, hat HR wahnsinnig viele Daten. Wir haben ein Payroll-System, wir haben Zeitwirtschaft, wir haben Informationssysteme, wie zum Beispiel SAP. Wir haben Recruiting-Systeme, die sehr häufig noch extern oder also separat voneinander arbeiten. Wir haben wahnsinnig viele Excel-Tabellen, ganz, ganz viele Daten. Und das ist genau, wie du gesagt hast. Jeder denkt, HR Workforce Analytics ist, ich brauche mal schnell einen Report. Und das ist für mich immer gesagt, das ist wie ein Foto, was man macht. Man macht eine Excel-Tabelle, das ist ein Stand von einem Tag. Zwei Tage später ist das veraltet, weil die Organisation lebt. Das ist wie ein Foto, was man aus der Vergangenheit anguckt und man hat keine Echtdaten. Und wir haben in Reporting-Dschungel ganz viele Daten überall liegen. Wir können sie nicht miteinander kombinieren, weil in dem einen System eine andere Kennung für den Mitarbeiter vorhanden ist als in dem Payroll-System. Wir kriegen die Daten nicht zusammen. HR kann schon immer wahnsinnig viele Auswertungen liefern. Und das war fast immer, ich sage immer Factory, First in, First out. Es kam eine Anfrage, man hat die Anfrage abgearbeitet, der Reihe nach durchgearbeitet. Aber es sind nie die gleichen Daten gewesen. Jeder wollte das anders. Der eine wollte den Headcount, der andere wollte die FTE. Der eine wollte nur die Festangestellten, der andere wollte alle seine Mitarbeiter. Was ist das? Das ist das Thema. Wir haben Daten ohne Ende, das ist nicht das Problem, sondern wir haben fehlende Strukturen, fehlende Standards für Daten und ganz wichtig, auch keine klare Verantwortlichkeit, die seltenst geregelt ist. Und das ist das, wo ich sage, wir müssen die Struktur schaffen, um gute Daten zu haben.
Jetzt fangen aber trotzdem die meisten Unternehmen beim Thema Analytics mit dem Dashboard an. Die Frage, welches Dashboard brauchen wir, ist ja so eine klassische Bekannte, die man kennt. Du sagst aber, Workforce Analytics beginnt nicht mit Dashboards. Warum nicht?
Ich versuche das immer aufzuzeigen wie eine Pyramide. Und das Dashboard ist die Spitze oben. Das ist das, was man sehen will. Das ist das, was man von Weitem schon sieht, wenn es gut funktioniert. Aber ganz wichtig ist das Fundament unten, so wie beim Hausbau. Ich kann sonst wie ein schönes, großes Haus bauen, wenn ich kein gutes Fundament habe, fällt mir mein Haus irgendwann ein. Und das ist bei Workforce Analytics genau dasselbe. Ich muss mit der richtigen Reihenfolge anfangen. Ich muss als erstes ein einheitliches HR-Datenmodell erstellen. Dann muss ich gucken, welche KPIs möchte ich denn? Und das ist das, was ich in der Vergangenheit, wir haben globale KPIs definiert, für alle gleich. Dann sind wir dahin gegangen, wie kann man das automatisieren? Wie können wir die Daten so schnell liefern, dass wir nicht die ganze Zeit getrieben sind, sondern die Führungskräfte, das Board, einfach die Daten bekommt, wann es sie braucht und nicht auf uns warten muss. Und danach kommen dann Dashboards. Dann wird aus der Automatisierung die Visualisierung und dann habe ich ein Dashboard, mit dem jeder arbeiten kann. Weil wenn ich ohne gute Struktur anfange, habe ich am Ende zwar ein Dashboard, aber im schlimmsten Fall sind das, ich nenne es immer GIGO, das ist Garbage in, Garbage out. Mit schlechten Daten kriege ich auch schlechte Dashboards. Nur mit sauberen Daten kriege ich auch saubere Dashboards.
Das heißt im Endeffekt, diese unterschiedlichen Definitionen, von denen du vorhin sprachst, also zum Beispiel, ich glaube, was Land, Bereich oder System so anbelangt, das ist was, wo erstmal eine Glattziehung erfolgen muss und dass man es nicht visualisieren kann, wenn es nicht überall einheitlich ist, so habe ich dich jetzt verstanden. Du hast mir das ganze Thema aber im Vorgespräch auch noch am Headcount deutlich gemacht, denn eigentlich ist es ja eine simple Sache, den Headcount zu nehmen. Wie viele Mitarbeitende hat ein Unternehmen? Zahl, die ich vorliegen habe, bestenfalls, sagen wir es mal so. Aber warum ist genau dieser Begriff denn dann global wiederum so schwierig?
Ja, weil tatsächlich in unterschiedlichen Regionen diese Definition immer anders gehandhabt wird. Ich nehme mal als bestes Beispiel, wir nehmen die Amerikaner. Denen ist es egal, ob das ein Werkvertrag ist oder ob das eine Aushilfskraft ist. Sie haben, das kennen wir jeder, mit schnell rein, schnell raus bei den Amerikanern. Da wird jeder mitgezählt. In Deutschland haben wir das Thema, ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir jetzt die Leiharbeiter mit dazu oder nicht? Diese sind ja keine klassischen Mitarbeiter, die wir haben. Und dann, und das ist immer das Paradebeispiel, was ich gelernt habe im globalen Standard, ist zum Beispiel Indien mit Tagelöhnern. Die haben echte Tagelöhner noch. Da stehen Leute draußen, die werden reingeholt und sind 3 Tage da. Dann kriegen die ein Geld in die Hand und dann gehen die wieder. So, wann zähle ich die mit? Wann sind sie in Headcount? Wann sind sie wirklich Mitarbeiter? Weil Kosten haben sie ja trotzdem verursacht. Und der Begriff Headcount, jeder kann eine Mitarbeiteranzahl sagen, aber die Logik ist dahinter komplett unterschiedlich. Und wenn ich das nicht einheitlich definiere, kann ich es nicht miteinander vergleichen. Und dann kann ich eine Gesellschaft in Amerika, Nord- oder Südamerika, nicht vergleichen von den Zahlen her mit einer Tochtergesellschaft zum Beispiel aus Asien. Und deswegen sage ich, keine Angst haben, Standards festlegen. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich werde nie jemandem sagen, wie ein Headcount zu definieren ist, weil das muss jeder für sich selber festlegen. Aber erst wenn der Headcount definiert ist, dann habe ich auch einen Headcount, der ein wirklicher Headcount ist, weil ich im Hintergrund genau dasselbe spreche und ich nicht mehr den Obstsalat habe, sondern wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleiche.
Also sprechen wir eigentlich von einer globalen Datenlogik, die du als sinnvoll erachten würdest. Als wir im Vorfeld über diese Episode gesprochen haben, hast du gesagt, ich zitiere, die wichtigste Entscheidung war kein Tool, die wichtigste Entscheidung war eine Struktur. Vielleicht ein bisschen hast du es ja schon angeschnitten, kannst du da nochmal näher drauf eingehen?
Ja, okay, gerne. Das ist richtig. Wie viele denken, wenn ich ein Tool einführe, dann ist mein Problem gelöst und ich habe eine super Workforce Analytics. Und da gibt es wirklich super Tools auf dem Markt, um Gottes Willen. Nur wenn ich eine Datenlogik vorher habe und damit mich intern beschäftige, die intern festlege, und da hilft auch kein Tool, sondern das muss ich selber für mich wissen, was brauche ich an Daten. Und auch da habe ich aus der Erfahrung heraus, im Maschinenbau, im Lebensmittelbereich sind das ganz, ganz andere Faktoren, auf die man Wert legt, aber man muss den Standard festlegen. Und wenn ich dieses zentrale Datenmodell habe, dann schaffe ich es, in ein globales Reporting überzugehen, dann schaffe ich es, strategische Analysen anzufertigen, weil ich dann weiß, was ich wirklich reporten möchte und nicht in den Datenfriedhof, den ich erzeuge, weil irgendwas reportet wird. Einer guckt sich's an und der andere sagt, das will ich gar nicht, ich will es anders haben. Ich sage immer, der eine möchte es vertikal, der andere möchte es horizontal und jeder braucht eine andere Excel-Farbe. Das ist für mich was. Deswegen, die Technologie unterstützt dabei, das Tool hilft dabei, aber die fachliche Klarheit über die Daten, die muss ich vorher schaffen. Da hilft mir kein Tool, da muss ich reingehen. Deswegen erst definieren, damit die Workforce im Unternehmen richtig verstanden wird. Und dann kann ich mit Org-Managern und Dashboards loslegen und kann den Führungskräften das an die Hand geben, was sie brauchen für ihre tägliche Arbeit.
Und dann sind wir ja abseits vom Klassischen, das ist ein reines IT-Projekt.
Richtig, richtig. Es braucht klare Definitionen, auch klare Verantwortung für die Daten. Wer ist verantwortlich, dass die sauber bleiben? Auch das, ein Datenmodell erzeugen bedeutet nicht, das habe ich jetzt einmal und dann ist gut so. Organisationen leben. Wir wissen das alle, da wird eine Firma hinzugekauft, es werden Standorte geschlossen, es sind ständig Bewegungen in der Organisation und im Business und darauf muss ich immer wieder reagieren. Das heißt, ich brauche aber jemanden, der den Hut auf hat, das Datenmodell anzupassen, sich mit den Daten zu beschäftigen und auch die Prozesse, die dazu stehen. Wir haben bei einer Firma für 82 Tochtergesellschaften ein einheitliches Datenmodell geschaffen und für die einen Prozess geschaffen, wie die diese Daten richtig ins System eingeben, damit wir ein Dashboard haben, was wir wirklich tatsächlich von der Spitze bis runter ins kleinste Team, egal in welchem Land, gleich darstellen konnten. Und wenn ich das habe, kann ich dann mit den Daten, die ich als steuerungsrelevant definiert habe, die Standards setzen, eine Qualität liefern und die dann auch als HR verantworten und sagen, jo, das ist mein Headcount und ich kann dann hingehen, mein Headcount ohne Probleme auf Knopfdruck oder Mausklick sagen, das ist er und zwar jetzt. Nicht morgen oder nicht von gestern oder von vor 2 Wochen, sondern das ist mein Headcount von heute, Punkt.
Hast du denn aus der Praxis vielleicht nochmal ein Beispiel, Stichwort Verantwortlichkeiten oder ja, welche Datenobjekte oder Entitäten bei so einem Datenmodell besonders entscheidend sind?
Ja, wir sind auf die klassischen Sachen gegangen. Als deutscher Arbeitgeber denkt man immer noch gerne in Hierarchien und in Organisationseinheiten. Und genau damit haben wir angefangen. Wir haben mit der Struktur des Unternehmens angefangen, Organisationseinheiten definiert, Standards gesetzt. Wir haben die Planstellen entsprechend definiert und hingegangen und haben für ein Unternehmen mit 7000 Mitarbeitern etwa 200 Planstellen definiert und jeden Mitarbeiter weltweit in diesen Katalog hineinbekommen. Ich weiß, der sieht heute anders aus, der hat sich weiterentwickelt, weil da weitere Sachen sind, die vorangetrieben werden. KI hilft da ja sehr, das Thema zu beschleunigen, da es neue Jobs gibt, die man vor 2 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Das heißt, neue Positionen kommen rein und dann Jobfamilien, also auch das Thema, dieses zu sagen, wir haben es Functional Keys genannt, Jobfamilien, Subfamilien, die man heute auch noch sagt, einfach zu sagen, okay, wer ist denn Controlling, wer ist HR, wer ist Produktion, wer ist Servicetechniker, da sind wir einfach hingegangen und gesagt, okay, wir definieren das, wir gehen da rein und urplötzlich konnten wir anfragen, wie viele Servicetechniker haben wir denn weltweit, konnten wir urplötzlich auf Knopfdruck liefern, sagt, zack, guck, da sind die Servicetechniker und das sind die wir weltweit verteilt haben. Und solche Sachen wie Mitarbeitergruppen, dann haben wir auch uns angeguckt mit, was sind Angestellte, was sind gewerbliche Mitarbeiter, was sind technische Mitarbeiter oder Ingenieure. Einfach weil das die Notwendigkeiten waren, die wir aus dem Business uns vorher geholt haben. Was habt ihr, was sind die Themen, die ihr braucht? Und die haben wir uns angeguckt und ins Datenmodell einfließen lassen.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben das Datenmodell komplett definiert, dann hast du gesagt, es gibt 3 Ebenen. Also eben hast du es ja schon angeschnitten, was solche KPIs wären. Kannst du die 3 Ebenen für unsere Hörerinnen und Hörer einmal runterbrechen nochmal? Welche Kennzahlen denn fast jedes Unternehmen oder jede Organisation braucht?
Ja, wir haben mit Level 1 angefangen und haben gesagt, okay, was sind wirklich so die, ganz zentralen Themen. Und das der klassische Headcount dabei war, da ist auch die FTE, also was ist dann wirklich an Kapazitäten da? Und was haben wir an Vakanzen? Auch dieses zum Beispiel zu wissen, was ist denn eigentlich offen? Was brauchen wir an Recruiting-Aufwand? Und das sind die Vakanzen. Und die haben wir einheitlich festgelegt. Das war Level 1, dass wir wirklich für jede Tochtergesellschaft genau diese Zahlen liefern konnten.
Und Level 2?
Bei Level 2 sind wir dann tatsächlich in die HR-Denke hineingegangen, haben uns geguckt, was ist Altersstruktur, was sind Teilzeitquoten, Fluktuation, ganz großes Thema immer wieder, die man haben will, Führungsspannen, um einfach auch festzustellen, okay, was gibt es denn für unterschiedliche Führungsspannen, und das ist dann, wenn man das visualisiert, sehr interessant, wenn man dann mal den Blick in die Organisation bekommt, also als Bild bekommt und dann reinschaut und denkt so, ui, guck an. In Asien sind Führungsspannen wesentlich höher, als man das in Europa zum Beispiel denkt. Ja, und das hilft dann im Endeffekt uns, Auffälligkeiten zu sehen und reagieren zu können und dann wieder in die Steuerung hineinzukommen.
Auffälligkeiten, da muss ich nochmal nachhaken. Was meinst du hier mit Auffälligkeiten?
Wir hatten bei einer Firma sehr viele Sales- und Service-Gesellschaften weltweit und konnten die miteinander dann vergleichen und haben festgestellt, oh, die eine Firma in dem einen Land macht einen guten Umsatz, die andere in dem anderen Land struggelt ein bisschen mit dem Umsatz, und dann schaut man sich einfach mal die Unternehmensstruktur an und die Mitarbeiterstruktur an und sieht, okay, guck mal, die das ist mein bestes Beispiel, die eine Gesellschaft mit dem besseren Umsatz hat eine wesentliche höhere Servicetechniker-Ratio gehabt als die andere, und dann haben wir festgestellt, guck, Servicetechniker sind manchmal sogar sehr gute Vertriebler.
Das heißt im Endeffekt, es geht hier um Chancen, Risiken, Muster, Auffälligkeiten auf dieser Ebene. Und ihr seid dann noch tiefer gegangen mit der dritten Ebene?
Richtig, bei der dritten Ebene sind wir dann in die Themen wie Payroll, Zeitwirtschaft, Produktivität hineingegangen. Das waren dann für die Gesellschaften, die dann in demselben System, und was immer, das SAP, die da die Entgeltabrechnung drin hatten, die Zeitwirtschaft drin haben, haben wir die Daten auch noch dazu genommen. Der Klassiker sind die Gleitzeitstände zum Beispiel gewesen, aber auch Resturlaubsstände, Krankheitsquoten konnten wir mit anzeigen. Wir haben Produktivitätsstunden im Verlauf dargestellt. Einfach den Vorgesetzten was an die Hand geben, damit sie schnell reagieren konnten, damit sie sehen konnten, was ihre Mitarbeiter denn so an Daten liefern, damit sie es steuern können. Weil das ist die Tätigkeit der Führungskraft, ist führen, ist zu reagieren, wenn ich was sehe und da arbeiten kann und nicht darauf warten muss, dass ich irgendwann mal eine Liste zum Beispiel bekomme, nach dem Motto, ich bräuchte mal die Produktivstunden meiner Mitarbeiter. Nein, gib dem Vorgesetzten das Dashboard, gib ihm die Zahlen, wann immer er möchte, kann er zugreifen, weil er braucht es jetzt, nicht erst, wenn wir die Daten irgendwann liefern können. Und so schaffen wir es im Endeffekt, eine Klarheit hinzugeben, zu zeigen, was die Daten sind, einen sauberen Stand zu geben. Wir waren immer nachts aktualisiert, die sind immer die neuesten Daten gekriegt. Also sie wussten im Endeffekt genauso, wie viele Produktivstunden sind gestern dazugekommen. Das ist das, was wir dann in der dritten Ebene machen konnten, weil wir dann noch mehr Daten hatten. Je tiefer du gehst, so mehr Daten hast du.
Jetzt haben wir aber hier über ein perfektes Datenmodell gesprochen, und wie du es eingangs erwähnt hast, ich höre jetzt immer wieder Listen und Excel und Papier. Das ist ja doch eher der typische Weg. Also muss man leider so sagen, es gibt Excel in den Unternehmen, es gibt Listen für alles. Was ist denn aber so der typische Weg, um eben von diesen Excel-Reports zu der echten Workforce-Analytics zu kommen? Vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen.
Ja, du sagst es, und das ist das, was ich auch immer wieder feststelle. Ganz viele arbeiten noch mit Excel, mit manuellen Excel-Tabellen, stecken da wahnsinnig viele Arbeitszeit hinein, Daten aus verschiedenen Systemen zusammenzubringen mit S-Verweis, Pivot-Tabellen, alles, was man da so braucht und versucht, da das hinzubekommen, dann gibt es ganz, ganz viele dieser Ad-Hoc-Anfragen. Da klingelt das Telefon, ich brauche mal ganz schnell, und dann ganz schnell ist dann meistens so, eigentlich jetzt, weil ich habe in einer halben Stunde das Meeting und muss dann genau diese Zahl mitgeben. Und das ist wahnsinnig fehleranfällig, weil es ganz schnell gehen muss, dann vergisst man was, dann versucht man was zu selektieren und hat dann im Endeffekt viel Zeit reingesteckt in ein Bild, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ein Foto, was man gemacht hat, was gegebenenfalls einen Tag später schon wieder ganz anders aussieht, weil irgendwelche Daten zum Beispiel gefehlt haben. Zeitwirtschaft, hat jemand vergessen zu stempeln, hat er keine Zeit berechnen bekommen. Einen Tag später macht man genau dieselbe Selektion, genau dasselbe, kommt auf ein anderes Ergebnis und denkt so, ui, was ist jetzt? Und dann stellt man fest, oh, shit, das ist so schwer wiederherzustellen, dass man gar nicht mehr weiß, okay, wo ist denn der Fehler eigentlich gewesen? Der erste Schritt, den man machen muss, ist Daten konsequent strukturieren. Zu sagen, welche Daten möchte ich, welche Formate brauche ich, was ist das, was immer angefragt wird? Und geht dann in regelmäßige Auswertungen, die ich immer wieder gleich ziehe. Also versuche da schon mal alleine einen Standard reinzubringen. Ja, dann bin ich vielleicht immer noch in Excel, aber ich habe standardisierte Abfragen, standardisierte Excel. Das ist auch immer ein Phänomen. Da macht jemand HR-Controlling oder Workforce Analytics und der Mitarbeiter ist dann oh plötzlich weg. In Rente gegangen oder das Unternehmen gewechselt. Und dann kommt jemand und sagt, naja, ich habe vom Müller immer diese Liste gekriegt. Und der andere sagt, ich weiß gar nicht, wie ich sie ziehen soll. Ich kriege die gar nie wieder genau so hin. Und das sind die Themen, wo man Zeit reinsteckt. Und deswegen muss man gucken, immer wieder die gleichen Auswertungen zu produzieren und dann einen Automatismus einzuführen. Dann zu gucken, wie hilft mir. Und das ist so, das sagt der Kiste, was die Kiste machen soll. Und die macht das. Die macht das von alleine. Wenn man dem SAP einmal sagt, ich brauche diese Auswertung immer wieder, kann ich sie automatisieren, kann Jobketten anlegen und kriege immer wieder dieselbe Auswertung. Und wenn ich diesen Automatismus habe, kann ich dann sagen, okay, und dann kann ich irgendwann in den Dashboard gehen, weil dann sage ich, okay, dann mache aus der Excel-Tabelle bitte gleich noch ein Diagramm, Balken, Kuchen, was auch immer, Diagramm, und dann hat das jeder, und dann sieht das jeder, und dann kann jeder darauf zugreifen. Das ist also, das sind diese Schritte, wenn ich sage, wie komme ich dazu, dass ich im Endeffekt ein gutes, wie hast du es genannt, perfektes Datenmodell habe, um dann hinzukommen auf einen sauberen Weg.
Und sauber ist so ein Stichwort, du hast von Fehleranfälligkeit vorhin gesprochen. Das heißt, wie du den Weg jetzt beschrieben hast, der würde dann auch deiner Meinung nach für mehr Vertrauen in die Zahlen sorgen?
Auf alle Fälle, weil man schafft eine Transparenz, man schafft eine Awareness bei den Führungskräften, dass sie plötzlich merken, hey, das, was ich hier auch mache den ganzen Tag, ist plötzlich in Zahlen sichtbar. Ich merke das, wenn ich Leute einstelle, sehe ich in meinem Headcount, oh, in 3 Monaten steigt mein Headcount und auch meine FTE. Das bedeutet, meine Produktivität kann steigen, weil ich plötzlich mehr Mitarbeiter habe. Das ist das, wo man zeigt, hey, mit den Analysen, mit diesen Daten ist eine Klarheit da. Die Klarheit schafft Vertrauen, weil ich jetzt weiß, was passiert in meinem Team. Ich weiß, dass in 6 Monaten ein Mitarbeiter geht, weil der in Rente geht und er sich halt schon gemeldet hat und wir unter Payroll eintragen. Der geht in Rente und der Vorgesetzte sieht, oh, ich muss mal tätig werden, weil in 6 Monaten rutscht plötzlich mein Headcount und meine FTE nach unten. Aber der Workload bleibt derselbe. Also muss ich gucken, was ich machen kann. Und dieses Vertrauen zu sagen, okay, die Daten sind gut, schaffe ich es, Prozesse so laufen zu lassen, dass wir als HR nicht mehr reagieren, sondern agieren können und halt gucken können, okay, wo muss ich den Fokus im Recruiting hinlegen, wo muss ich Fokus im Learning hinlegen, hinschauen und da entsprechend vorwärts zu kommen. Und dieses Vertrauen hilft dann im Endeffekt, dass HR auch wieder auf diese Augenhöhe kommt mit dem Business und sie sagen, hey, die Daten, die ich da habe, helfen mir, um mein Geschäft voranzutreiben.
Ich beantworte als HRler nicht mehr, wie viele Mitarbeiter habe ich, sondern ich sage, was bedeutet es für unsere ganze Organisation? Der HRler wird vom Reporter zum Steuerungspartner. So habe ich dich jetzt eben verstanden.
Genau richtig. Also es ist nicht mehr dieses, ich gebe einen rückblickenden rückblickende Daten raus an den Vorgesetzten nach dem Motto, ich brauche mal die Entwicklung der Headcounts der letzten 5 Jahre. Wo ich dann immer sage, warum? Das ist völlig irrelevant, was in den letzten Jahren will. Du musst doch gucken, wo du hin willst oder wo du dich hinbewegen wirst. Was passiert mit deiner Workforce? Wir reden von den Babyboomern, die alle in Rente gehen. Ich muss doch wissen, wer geht von meiner Belegschaft in den nächsten 5 Jahren in Rente und was muss ich da tun? Wo muss ich heute als Ausbildungsabteilung Wert drauf legen, damit ich in 5 Jahren das entsprechend auch abfedern kann, was da passiert? Es geht dazu, Risiken zu zeigen, Entwicklungen zu zeigen, Handlungsoptionen sichtbar machen. Was passiert? Was bedeutet das? Muss ich eine Reorganisation machen, weil ein ganzes Team wegbricht und ich muss überlegen und vielleicht auch die Chance nutzen, dann zu sagen, okay, dann ändere ich jetzt mal was, damit wir entsprechend die Organisation anders gestalten. Und da ist dann HR aktiv dabei, kann von vornherein mit am Tisch sitzen, kann von vornherein an Organisationsänderungen mitwirken und nicht, dass man, und das ist ja tatsächlich immer noch leider, aus meiner Sicht leider, immer wieder das Thema, dass man kommt, ja, wir haben da entschieden, die Abteilung fällt weg, HR, jetzt mach mal bitte und kümmere dich drum. Und ich sage, nee, lass uns vorher drüber reden, lass uns vorher zusammen die Zahlen dann gucken, wie kann man diese Themen angehen, wo können wir mit den Daten, die wir haben, so steuern, dass wir entsprechend vorwärts kommen.
Das, was du jetzt beschrieben hast, wo Workforce Analytics gut unterstützen kann, würde ich jetzt mal zusammenfassen als Workforce Planning. Deiner Meinung nach korrekt?
Ja, sehr korrekt. Das ist richtig. Das ist genau das, was ich meine. Man kann Personalbedarfe frühzeitig erkennen. Das ist, wir haben dann in einem Unternehmen haben wir einfach mal geguckt gehabt, okay, was rückblickend, was haben wir denn für Fluktuationsverhalten, welche Mitarbeiter gehen. Und wir haben festgestellt, oh, die meisten Mitarbeiter, das waren über 2/3 aller Mitarbeiter, die gegangen haben, haben eine Betriebszugehörigkeit, die weniger als 5 Jahre ist, ein Alter unter 30 und tatsächlich noch festgestellt, und sie waren alle nicht verheiratet. Und aus solchen Mustern kann man dann überlegen, wo kann denn in Zukunft eine Fluktuation auftreten, damit ich heute schon steuern kann, dass ich heute mit Mitarbeitern sprechen kann, als Führungskraft zu sagen, hey, alles gut, brauchst du was, kann ich dir helfen, weil ich möchte dich als Mitarbeiter behalten, weil nichts ist schlimmer als ein Mitarbeiter, der geht, der nimmt Erfahrung mit, er nimmt Expertise mit, das will man nicht. Und genau das ist da, wo wir hinwollen. Also wir wollen nicht nur die aktuellen Zahlen zeigen und was haben wir, sondern gucken, wo gehen wir hin? Also dieses Thema in Zukunft zu blicken, ist das, was man mit einem Dashboard sehr gut machen kann und wir gemacht haben, tatsächlich zu sehen, wo entwickle ich mich hin, was passiert mit meiner Belegschaft? Das ist da, wo wir als Personal hin müssen. Wir müssen steuern, wir müssen aufzeigen, wo wir unterstützen können, wie du das gesagt hast, dass wir Entwicklungen aufzeigen. Also nicht mehr Fotos machen von irgendwelchen Ständen, sondern Entwicklung machen oder Führungsspannen, auch so ein Thema zu zeigen. Okay, wie viele Mitarbeiter hat denn eine Führungskraft? Und plötzlich stellt man fest, in dem gewerblichen Bereich, der eine Teamleiter hat 20 Mitarbeiter, der andere hat nur 10. Und plötzlich, jetzt verstehe ich aber, warum der mit den 20 gar nicht so viel Zeit hat. Ja, der hat doppelt so viel Führungsaufgaben zu tun wie der andere und ist ständig gestresst. Und man denkt so, oh, shit, hier muss man mal was ändern. Also diese Sachen aufzeigen, dieses Versuchen Führungskräften, also das sind ja dann die Führungskräfte oben drüber, dass sie mal sehen, was ist denn eigentlich an Führungstiefe da, was habe ich in meinem Organisationskontext und was muss ich da machen? Also dieses Steuern ist ganz, ganz wichtig. Und das dritte Feld, was ich immer sehr wichtig habe, ist auch diese Produktivität, weil jeder hat ein Business, jeder muss Geld verdienen. Also welche Leistungsindikatoren kann ich denn dann auch aufzeigen und zeigen, was ist wichtig? Und das immer in dem Dashboard sehr kontextbezogen, weil ich sagen muss, okay, wenn ich Produktivstunden, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich brauche mal die Produktivstunden vom letzten Monat, wo ich sage, das kann ich dir gerne liefern, aber was machst du damit? Mein bestes Beispiel ist immer der Mai in Deutschland mit ganz vielen Feiertagen. Mal mit vielen Feiertagen und mal mit ganz, ganz vielen Feiertagen. Je nachdem, wann Pfingsten fällt. So, und dann habe ich Produktivstunden aus dem letzten Monat, aus dem Mai. Und was mache ich damit? Den Kontext habe ich gar nicht. Wenn ich aber einen Verlauf einer Produktivstunden vom letzten Jahr sehe, den Gesamtjahresverlauf, und dann sehe, wie ich mich dieses Jahr entwickle, mit Verhältnissen und wo gehen wir hin, dann kann ich ganz anders mit solchen Daten umgehen und kann ganz anders auf Sachen reagieren als Führungskraft, als wenn ich einfach nur Produktivstunden vom letzten Monat bekomme. Und das sind Themen, wo wir hinwollen als HR, um dann, und das ist am Ende, ist es immer ein Organisationsthema, wo wir die Organisationsentwicklung vorantreiben und Strukturveränderungen aufzeigen, datenbasiert begleiten können, um dann zu zeigen, okay, was müssen wir machen? Wie setzen wir den Wachstum um? Wie können wir Reorganisationen machen oder wie können wir gegebenenfalls komplett neue Rollen im Unternehmen schaffen?
Aber damit verlangst du von den HRlern auch neue Kompetenzen.
Das ist wichtig, das ist richtig. Die Datenkompetenz der HRler ist ein Thema, was vorangetrieben werden muss. Das Tool hilft, aber das verändert HR in dem Sinn nicht. Wir müssen diese Kompetenzen bei den Businesspartnern, bei den Führungskräften in HR vorantreiben, dass sie verstehen, okay, was machen die Daten? Wie interpretiere ich die Daten? Wie spreche ich dann mit den Daten, mit den Führungskräften, wie gehe ich dann rein und in Gesprächen? Wir haben tatsächlich unsere Businesspartner geschult auf diese Dashboards und gesagt, okay, und wenn du das nächste Mal mit einem Vice President sprichst, schau in die Daten rein, guck mit ihm den Graph an und das ist das, das musst du so interpretieren und das kannst du ihm dann so darstellen, um zu zeigen, was sind die Prozesse dahinter? Was bedeutet das? Was bedeutet, wenn ich da in 3 Monaten sehe, da geht einer und in 6 Monaten gehen noch 2 Mitarbeiter? Was bedeutet das? Wann muss ich mich denn melden, zu sagen, hey, da muss ich neue Mitarbeiter haben? Der Recruiting kann keine Schränke öffnen und Mitarbeiter hinstellen, sondern Recruiting braucht auch eine Zeit, braucht auch in seinem Prozess gewisse Abläufe, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Und das ist das, was wir verstehen müssen als HR, die Daten zu verstehen, um dann die Organisation entsprechend zu steuern. Und das ist aus meiner Sicht die Zukunft von HR, dieses datengetriebene oder datengesteuerte Managemententscheidungen voranzubringen und das zu liefern und da am Ende weg vom klassischen Reporting, HR-Reporting, was ich sag's immer wieder, die Vergangenheit ist, die man abgebildet hat, und die können wir nicht ändern. Die Vergangenheit ist, die ist vorbei, da können wir nichts machen. Wir können nur die Zukunft steuern, und das schaffen wir mit einer guten Workforce Analytics, mit einem guten Standard, schaffen wir es mit guten strukturierten Daten, standardisierte KPIs, uns als HR-Business-Partner, als strategischen Partner sehen zu lassen bei den Führungskräften, und dann auf Augenhöhe im Endeffekt im Business mitzuwirken. Weil das ist das, was jeder Personaler doch eigentlich möchte.
Wenn du dir so die Trends anguckst, welche Entwicklungen werden denn Workforce Analytics in den nächsten Jahren besonders prägen?
Das ist die Frage, willst du meine Wunschliste haben? Und das wäre wirklich tatsächlich.
Es kommt darauf an, was du sagst, was jetzt Sinn macht.
Also, wenn ich ganz, ganz weit nach vorne schaue, ist tatsächlich die Predictive Analytics, also wo die Maschine tatsächlich ja wie so Flex setzt oder eine rote Lampe leuchten lässt, nach dem Motto, hey, lieber Vorgesetzte, du hast hier da ein Problem oder du hast da ein Problem. Oder einfach zu sagen, in drei Jahren hast du ein Problem, weil du 25% deiner Mitarbeiter theoretisch in die Rente verlieren wirst. Einfach jetzt schon mal blinken und drüber nachzudenken, was muss ich denn an nach 1, 2, 3, wo ich als Führungskraft überlegen muss, was muss ich denn an Nachwuchsplanung machen? Wen muss ich denn nachkommen lassen? Wen muss ich unterstützen, dass er im Endeffekt auf ein Level kommt von einem Mitarbeiter, der in 3 Jahren in Rente geht? Das sind so die Themen. Für mich ist die Automatisierung das Erste, was jetzt wirklich am schnellsten passieren kann. Das ist mein Credo immer. Lass die Kiste machen, was die Kiste machen kann. Du musst dir einmal sagen. Und diese Automatisierung schafft einfach Zeit. Die schafft Zeit im HR, weil in den Ohr plötzlich jemand nicht mehr ständig nur noch getrieben ist von Reporting-Anfragen, kann er entsprechend loslegen. Und wir haben dann als HR wieder weniger zu tun in diesem Thema. Der Klassiker ist da natürlich so ein Sidekick. Klassiker ist immer, Geschäftsführung fragt, wie viele FTE sparen wir denn dadurch ein? Ich sage, keine einzige. Wir schaffen es aber, endlich qualitativ hochwertige Arbeit im HR leisten zu können, weil wir nicht mehr mit Administration beschäftigt sind oder mit so händischen Aufgaben, sondern wir lassen das die Kiste machen und wir können uns noch mehr in unsere Kompetenzen kümmern, wir können noch mehr neue KPIs aufbauen. Und das ist auch so ein Thema, diese Automatisierung, diese Datenqualität führt dazu, dass Führungskräfte urplötzlich kommen und sagen, ja Moment mal, wenn du das machen kannst und das reporten kannst, sag mal, kannst du auch das und das mir liefern? Und da entstehen ganz neue Begehrlichkeiten, die urplötzlich da sind. Und bei allen Beispielen oder Modellen, die ich gemacht habe, ist das Dashboard mittlerweile 3- oder 4-seitig. Da sind mehrere Seiten hinten dran gekommen, weil Führungskräfte, die sich nämlich ordentlich damit beschäftigen, mit Ideen und plötzlich kommen und sagen, hey, das noch und das würde mir auch noch helfen. Und wenn ich da 3-4 Mal denselben Input kriege, merke ich, okay, da ist ein Business Need da, den setze ich jetzt um.
Das heißt, für echte Workforce Analytics war es einerseits das Datenmodell, andererseits die Kompetenzen und der Wille zum Umdenken, nenne ich es jetzt mal so, zusätzlich natürlich zur passenden Technologie. Hast du denn aber einen ganz pragmatischen Rat, wenn so ein Unternehmen heute in Richtung Workforce Analytics starten möchte, was du sagen würdest, das würde ich euch jetzt mitgeben?
Ja, das ist, wenn irgendjemand kommt und sagt, wir brauchen ein Dashboard, würde ich sofort sagen, stopp. Lass uns bitte anfangen. Genau wieder, lass uns anfangen. Was wollen wir denn eigentlich? Was ist die Steuerungsfrage dahinter? Was möchtest du steuern? Und wenn ich das geklärt habe, wenn ich den Auftrag wirklich geklärt habe, kann ich dann in die Definition hineingehen von den Daten. Und der beste Tipp aus meiner Sicht, und das war jetzt beim letzten Projekt, einen Sponsor holen. Ich habe tatsächlich beim letzten Unternehmen einen Sponsor in der Geschäftsführung gehabt, der das wirklich tatsächlich getrieben hat. Das war der COO, der tatsächlich auch aus dem Operational-Teil des produzierenden Unternehmensteils kam, der ja aber genauso operational denkt, der sagt, ich brauche Zahlen, ich brauche Kennzahlen. Und der war mein Sponsor, hat dieses Thema mit vorangetrieben, der hat unterstützt bei Definitionen, bei den Needs. Und wenn man das hat und dass sich dann ein klares Verständnis für Daten holt, kann man das, und das ist das Wichtige, und manchmal, weil wir gerade auch immer wieder von globalen Daten sprechen, das geht auch genauso im deutschen Kontext. Wenn ich in Deutschland 4, 5, 6, 10 Unternehmen habe, ist es genauso. Es ist das Globale nicht ganz so groß, aber es funktioniert genauso, wie wenn ich es in 82 Tochtergesellschaften weltweit versuche. Das einfach machen. Und wenn ich das Datenmodell aufgestellt habe, kann ich dann in die Standards gehen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, klang vorhin schon mal an, die Verantwortlichkeit. Ich brauche jemanden, der den Hut für die Zukunft aufhat und immer weiter sich um diese Daten kümmert. Also nicht das nur als einmaliges Projekt sehen, sondern das als tatsächlich so in den Alltag, in den HR-Operational-Alltag einfließen lassen, dass HR-Daten sind das Wichtigste. Was denn da brauchen wir in der Zukunft? Weil ohne HR-Daten und einheitliches Datenmodell brauchen wir gar nicht über KI sprechen. Über Automatisierung auch nicht. Das bringt alles nichts, wenn ich nie vorne ein ordentliches Datenmodell habe. Und damit anfangen, dann kommt man gut voran.
Jetzt hast du mir schon einen Teil vorweggenommen. Ich wollte gerade mal kurz ein Zwischenfazit ziehen, da wir schon fast am Ende dieser Episode sind. Aus meiner Sicht fasse ich jetzt mal kurz zusammen diese 5 wichtigsten Punkte, die ich jetzt auf jeden Fall mitnehme. Erstens ist, dass HR häufig kein Datenproblem hat, sondern ein Strukturproblem. Zweitens haben wir darüber gesprochen, dass Workforce Analytics nicht mit Dashboards beginnt oder besser gesagt, wie du sagst, nicht beginnen sollte, bitte. Sondern dass das Fundament eben ein globales HR-Datenmodell sein sollte mit klaren KPI-Standards, Datenqualität und klaren Verantwortlichkeiten. Drittens haben wir darüber gesprochen, dass globale Standards entscheidend sind und dass eben ein Headcount nur dann ein Headcount ist, wenn er auch weltweit gleich verstanden wird. Viertens haben wir darüber gesprochen, dass sich auch die Rolle der HR verändert durch Workforce Analytics, das eben aus Reporting Analytics wird und HR dementsprechend als strategischer Partner immer wichtiger wird. Und ja, fünftens, dass die nächste Stufe oder der Trend dahin geht, natürlich KI und Skill Analytics zu fahren und das ganze Thema Predictive Analytics immer wichtiger werden wird. Mike, hast du denn noch einen ganz wichtigen Tipp vielleicht an HR-Organisationen, den du mitgeben möchtest?
Gerne, ja, habe ich. Ist genau das. Workforce Analytics ist kein Dashboard-Projekt. Das ist ganz wichtig. Es ist ein Organisationsentwicklungsprojekt. Ich sage immer, man hat so viele Leute, die man da einbinden muss. Führungskräfte müssen es verstehen, sie müssen die Strukturen verstehen, die HR aufbaut. Man muss den Grund zeigen, warum man das macht. Man muss Daten mit Entscheidungen verbinden und dann kann man die Organisation aktiv gestalten. Und deswegen ist für mich diese nicht mit dem Tool starten, das ist ganz wichtig, sondern mit der Klarheit, wo will ich hin oder den Nordstern sich hinsetzen und zu sagen, okay, was möchte ich erreichen? Und wenn ich das habe, kann ich dann anfangen.
Das ist ein sehr schöner Schluss, dass man nicht mit dem Tool starten sollte, sondern mit der Klarheit. Mike, vielen Dank für das spannende Gespräch und deine Einblicke. Ja, und an alle, die uns zuhören, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne Digital Gesagt und lasst uns eine Bewertung da. Weitere spannende Einblicke und Erfahrungsberichte gibt es zudem unter www.impulsant.dsag.de. Bis zum nächsten Mal.